Ja, hallo zusammen, ich bin's, Carsten Linke. Macht es wie ich und hört euch jetzt die neue Folge Vorwärts nach Weit an.
Der Vorwärts nach Weit Podcast. Bei meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu Sendung 1 des Neuaufbaus. Zu Sendung 1 des Phönix aus der Asche Steigens. Der Sendung 1 nach der Demission von Ex-Trainer André Breitenreiter. Und damit, liebe HörerInnen, heiße ich herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe. Mein Name ist Tobi und ich darf heute sprechen über einmal die Trainerentlassung, natürlich unsere Interimslösung, vielleicht auch etwaige Kandidaten, sofern die denn nötig werden sollten. Und natürlich auch über das kommende Heimspiel, das ausverkaufte Heimspiel, Topspiel der zweiten Liga, wo es nochmal um alles geht, gegen den 1. FC Köln. Und das mache ich sehr gerne mit André. Hallo André.
2-0 Sieg gegen Köln, 4 Siege aus allen Spielen, dann ein besseres Torverhältnis von plus 8 auf Köln und wir sind vor Köln. Köln wird Zweiter, wir werden Erster und Pokalsieger werden wir nächstes Jahr. Es ist hervorragend. Ich sehe goldene Zeiten auf uns zukommen. Freunde, ist das schön. Man möge mich kneifen.
Ja, und ihr da draußen wisst ihr, das ist sowas von gelogen, was er da gerade erzählt. Aber ist egal, ich gönn's ihm jetzt gerade.
Dann wäre Breitenreiter mit Aufstiegstrainer und Leitl. Leitl und Breitenreiter wären Aufstiegstrainer offiziell. Die würden im Almanach Hannover 96 geführt werden.
Absolut, und ich müsste dann tatsächlich die glorreiche Aufgabe haben, irgendwie nach 2-3 Jahren mit André Breitenreiter darüber zu sprechen, ob man ihm den Aufstieg gestohlen hat, so wie ich es mit Daniel Stendl getan habe. Werden wir sehen. Auch dabei ist Max. Hallo Max.
Ja, hallo Tobi, hallo André. Wann hatten wir zuletzt 2 Trainerwechsel in einer Saison? Es ist lange her und ich habe mir nicht die Mühe gemacht, das zu recherchieren. Oh. Aber fällt euch ein, wann das zuletzt gewesen ist bei uns?
Absolut. Da kann ich gleich reingreifen, aber dann mache ich gleich. Also erstmal reden wir darüber. Also es war Mittwochabend. Hannover 96 verschickte die Pressemitteilung, dass man sich von André Breitenreiter getrennt hat. Es war schon so ein bisschen eigentlich nach dem 1:3 in Darmstadt wartete man nur darauf, dass 96 diese Meldung verkünden wird. Intensive Gespräche hat es offensichtlich gegeben. Dann hat man sich mit aller Besonnenheit, Ruhe und Sachlichkeit ein paar Tage Zeit genommen, um dann diese Entscheidung zu treffen, André Breitenreiter am Mittwoch das Training noch leiten zu lassen. Ja, und danach dann zum Gespräch zitiert. Und was haben wir? Wir haben eine Interimslösung. Ein Dreiergespann übernimmt Lars Balemann in vorderster Front, wie 96 bekannt gegeben hat, der dann auch auf der Pressekonferenz in den Medienterminen vor und nach dem Spiel mit Sky und allen möglichen anderen Sendern noch sprechen wird. Und ihm zur Seite stehen dann Dirk Lottner, unser U19-Trainer, und Christian Schulz, unser U17-Trainer. Für die U19 ist die Saison beendet. Die haben leider die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft der Juniorenliga verpasst. Für die U17 ist es noch nicht zu Ende. Da ist am Samstag ein entscheidendes Auswärtsspiel bei der Hertha aus Berlin. Da geht es dann darum, ob die U17 von 96 die Endrunde um die Meisterschaft der U17-Juniorenliga erreicht. Christian Schulz hat 96 bekannt gegeben, wird die Mannschaft dorthin begleiten, wenngleich er auch nicht die Trainingseinheiten leiten wird. Bis dahin, und wenn 96 U17 dann das Spiel in Berlin gewinnt oder zumindest unentschieden spielt und irgendwie die Endrunde erreicht, wird man sehen, wie es dann weitergeht mit Christian Schulz und der U17. So, das ist also das Dreiergespann. Lars Balemann darf sich jetzt also mal in vorderster Front präsentieren. Jetzt kommen wir zu der Frage von Max. Das letzte Mal, dass wir 2 Trainerwechsel in einer Saison hatten, war tatsächlich unsere Saison, die erste Saison in der zweiten Liga. Lange, lange ist es her. Auch die erste Saison für den Vorwärts nach Wald Podcast. Mirko Somka wurde nach einem 1:1 gegen den SV Sandhausen am 12. Spieltag entlassen. Ein Spiel lang waren Trainer Asif Saric und Lars Balemann. Am 13. Spieltag gab es dann, gut, Bale war aber nur Co-Trainer, im Balemanns ersten Spiel als 96-Trainer ein glorreiches 0:4 beim 1. FC Heidenheim. Und danach war es dann auch schon wieder vorbei und es kam Kenan Kocak. Da hatten wir also auf jeden Fall 2 Trainerwechsel in einer Saison, um die Frage von Max zu beantworten. Also wir haben ein Dreier gespannt. 4 Spiele sollen es sein. André hat es ja gerade schon gesagt. 4 Spiele, jetzt lasst uns mal 4 Siege holen und lasst uns dann doch irgendwie aufsteigen. Dann ist so die Frage, brauchen wir überhaupt andere Trainerkandidaten? Wir kennen Hannover 96. Liebe Grüße an den 5-Spiele-Trainer Michael Fronzek. Er sollte nur 5 Spiele den Abstieg verhindern. Und nach dem 3:1 im Heimsieg am 23. Mai, ein ganz bedeutendes Datum für 96, gegen den SC Freiburg, hat dann Michael Fronzek die nächste Saison auch noch leiten dürfen. Und damit war es dann dahin mit dieser Absprache. Von daher gucken wir mal, Andreas Bergmann war eine ähnliche Geschichte, auch nur als Interimstrainer angefangen, dann hat er die Mannschaft übernommen. 96 neigt also zu solchen Lösungen. Ich würde also behaupten, wir brauchen eine schnelle Nachfolgeentscheidung, solange das noch frisch ist, dass man sagt, das sind nur 4 Spiele. Oder halt, es gibt keine. Aber lasst uns drauf gucken. Ein paar Namen geistern ja auch rum. Vielleicht können wir auch noch ein paar Wünsche äußern. Max, du hast es ein bisschen aufbereitet. Also sollte es jetzt zu einer schnellen Entscheidung kommen und es nicht die Chance geben auf 4 Siege von Lars Bahlemann, Dirk Lottner und Christian Schulle-Schulz, was ist denn so am Markt und was ist realistisch für 96 oder was wünscht man sich vielleicht?
Ich glaube, der Name, der so bei uns in der Hannover-Sphäre und auch medial am meisten diskutiert ist, ist ganz klar Steven Cherundolo, der ja seinen Vertrag bei LAFC nicht verlängern wird und zum Ende der MLS-Saison im Oktober den Verein verlassen wird und dementsprechend vereinslos wäre. Ist natürlich die Frage, bis Oktober können wir wahrscheinlich nicht warten und das wäre auch zu fahrlässig, weil wir auch eine gesamte Vorbereitung für den neuen Trainer brauchen. Aber theoretisch besteht die Möglichkeit für ein vorzeitiges Aus. Er bringt natürlich als Vereinslegende ganz klar Emotionen und Leidenschaft mit, hat bei LA mehrere Titel gewonnen und ist erfolgreich gewesen. Aber ich habe mich mal so ein bisschen mit Fans von LAFC ausgetauscht, was denn das Problem ist. Und zunächst muss ich erstmal festhalten, das taktische Niveau in der MLS ist so ungefähr auf dem Niveau der zweiten Bundesliga. Also es gibt recht wenig Teams, die so kontrollierten Ballbesitz spielen und kreative Lösungen haben, sondern eher so einen Umschaltansatz verfolgen. Und das war bei Dolo genauso. Also wenig Ballbesitz, hohe Vertikalität nach Ballgewinn im Umschaltmoment. Aber man muss sagen, was ich gehört habe, ist, dass trotz der defensiven Stabilität er nach und nach über die Jahre oder Monate schwächer im kontrollierten Spiel gewesen ist und es dann so ein bisschen Zug zum Tor fehlte, Lösungen im letzten Drittel. Oftmals wurde dann der Ball einfach an Schlüsselspieler abgegeben, welche eigenständig Lösungen finden sollten. Und auch ein besonderer Fakt, dass er als Trainer eher athletische IVs statt so spielstarke IVs wie ein Marcel Halstenberg von der Spielqualität bevorzugt, hat mich auch so ein bisschen stutzig gemacht. Und ehrlich gesagt bin ich sehr, sehr ambivalent, was ihn angeht. Natürlich würde es mich emotional beeinflussen, aber ich würde versuchen, ihn sehr nüchtern als Trainer zu sehen. Und so sehe ich das Ganze recht kritisch. Eine weitere Option, die auch medial sehr diskutiert ist, ist Lukas Kwasniok, der Paderborn am Ende der Saison verlassen wird. Ist über die letzten Jahre mit einer unfassbar erfolgreichen Arbeit bei Paderborn aufgefallen, mit einer klaren Spielphilosophie. Für mich ist keine Mannschaft in der Liga so variabel in der Taktik, wie Paderborn. Es gibt auch nur sehr wenige Trainer, die es schaffen, ihre Spieler so nach ihren Stärken auszuspielen. Also als Spieler nachhaltig weiterentwickelt, wie Calvin Brackelmann, die aus der Bezirksliga gekommen sind, mit Ansa, Melem, Castenada, auch wirklich Talente konsequent gefördert und spielen lassen, lässt sehr, sehr gerne kontrolliert spielen, baut sehr, sehr gerne auf, versucht in tiefen Räumen seiner Mannschaft Überzahlen zu bilden und auch Rotationen, um dynamisch Räume zu öffnen. Und ich finde, dass bei uns ja die Chance für so einen klaren Kaderumbruch besteht. Ich meine, heute hat Kwasniok in der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Elversberg von Paderborn gesagt, dass ihm persönlich die Liga egal ist, wo er Trainer ist. Ihm ist eine Vision wichtig und ich glaube, dass wir ihm diese Vision bieten können. Und es war niemand Geringeres als Markus Mann, der damals Lukas Kwasniok nach Saarbrücken geholt hat, nachdem er Dirk Lottner entlassen hat. Also so gewissermaßen wäre es eine zweite Story, die man durchaus wieder schreiben könnte. Und meine dritte Option ist eine Option, die vielen vielleicht nichts sagt, die dritte Liga nicht verfolgen. Und das ist Alexander Ende von Ferl, der ebenfalls seinen Vertrag auslaufen lässt und sich nach einem neuen Verein umsieht. Da ist eben die Möglichkeit, dass er Kwasniok in Paderborn beerbt, aber noch ist nichts in Stein gemeißelt und ich finde Ende einen sehr spannenden Kandidaten, lässt bei Ferl ein 4-Raute-2-System spielen, hat in der letzten Saison in der dritten Liga die beste Offensive gehabt und mit 57% Ballbesitz auch die meisten Spielanteile, setzt gegen den Ball auf intensives und aggressives Pressing und versucht vor allem nicht durch Flanken oder durch Dribbling auf der Außenbahn den Weg ins letzte Drittel zu finden, sondern konsequent durchs Zentrum, durch variables Kurzballspiel, durch taktische Kniffe, durch kluge Positionierungen, wäre für mich die spannendste und modernste Lösung, wenn auch die risikoreichste, weil er eben eine klare Spielidee mitbringt. Aber auch die Frage ist, ob sich das auf die Liga übergreifen lässt. Ich meine, Horst Steffen hat gezeigt, dass es funktioniert. Jan Zimmermann hat gezeigt, dass es nicht funktioniert, aus der dritten Liga den Sprung zu machen. Aber das sind für mich so die drei Wunschkandidaten, die ich so empfehlen würde. Und ich bin aber gespannt, womit wir Markus Mann oder mit welchem Trainer wir uns bei Markus Mann in den kommenden Monaten bedanken werden dürfen.
André, hast du bei diesen drei Namen, also Kwasniok, Cherundolo und Ende, hast du da eine Präferenz? Wenn ja, welche und warum?
Ich habe nur eine einzige Präferenz, egal welche Namen genannt werden, das ist Steven Cherundolo. Ich sage auch gleich warum. Ganz wichtig für Hannover 96, bitte kein Anfang und kein Ende. Das wäre extrem wichtig. Und zu Kwasniok und seinen Visionen, Hannover 96 kann ja alles bieten, aber sicherlich keine positiven Visionen aktuell. Dementsprechend viel Spaß in Paderborn oder noch die letzten paar Minuten in Paderborn. Und dann denke ich, wird seine Reise auch woanders hingehen. Ja, kommen wir mal zu Steven. Die einzige Chance, die ich sehe für Hannover 96, dieser abgewrackten Fregatte, ja, die da am Untergang ist, ist tatsächlich ein Wunder. Und dieses Wunder kann nur jemand erreichen, der hierher kommt, der eine unglaubliche Ruhe dadurch bekommt, weil er mit unfassbar vielen Vorschusslorbeeren ausgestattet ist, der mit unglaublichen Legendenstatus hierher kommt, der die Leute mitnimmt. Und ich rede jetzt über die Zuschauer, ich rede über die Leute auf der Geschäftsstelle, der hier eine Aufbruchsstimmung verkörpert. Dabei ist mir scheißegal, ob der physische Innenverteidiger mag oder ein unphysischer Außenverteidiger oder nur seine Frau. Da kann er halten wie ein Dachdecker. Wichtig ist wirklich nur das. Und da muss er Glück haben. Der muss einfach extrem viel Glück haben, dass eben ein paar Ergebnisse direkt ab zu Beginn auf seine Seite kippen und er vielleicht in den Lauf reinkommt. Und dann kann man darauf was aufbauen, was Zukunft hat. Ich habe das einmal in meinem Leben erlebt, 2011, Amtsantritt von Simeone bei Atletico. Und nur so ist es, glaube ich, auch für Hannover 96 möglich, diese absolute Seuche, die wir seit Jahren, ich meine, wir sind nächstes Jahr, Hamburg geht wohl durch, sind wir hier blöder Dino da von der zweiten Bundesliga. Das ist es, das kann es nicht sein. Wir verschlechtern uns von den Tabellenplätzen her stetig. Die Qualität im Kader nimmt ab. Wir brauchen irgendwo so eine Art Heiland, so einen Messias. Und das kann aus meiner Sicht nur ein Cirundolo sein. Ob er das dann am Ende wirklich ist, ob er das dann schafft, ob er all die Ruhe bekommt, vielleicht sogar auch die finanziellen Investitionen seitens der Kapitalseite, ist ein ganz anderes Thema. Aber die einzige Chance, dass wir noch einmal das Licht der ersten Bundesliga sehen in absehbarer Zeit, ist tatsächlich Cirundolo meiner Meinung nach.
Ja, ich finde es ganz bitter, dass du bei Simeone vergisst, dass 96 mit Mirko Slomka ja einen ähnlichen Verlauf genommen hat. Und da auch erinnere ich mich, erstes Spiel, glückliches 2:1 gegen Eintracht Frankfurt. Und dann kam man so langsam auch in einen Lauf. Aber schön, bleib du bei Atletico, das ist völlig okay.
Aber Slomka war nur, das ist ein wichtiger Unterschied. Slomka war, wenn du jetzt sagst, Legende, ja, okay. Er war ein erfolgreicher Trainer, beziehungsweise unter ihm war Hannover 96 erfolgreich. Das stimmt. Aber er war nie eine Legende. Keine Hannover-Legende. Er hatte auch im Prinzip keinen großartigen Hannover-Steilgeruch durch Spiele in der Profimannschaft oder sonst irgendwas. Das meine ich halt. Aber Cirundolo haben die Leute auf dem Platz erlebt. Also, hat verkörpert. Der hat gefightet. Der hat gegrätscht. Okay. Der hat Tore geschossen. Wenig. Aber hat Tore geschossen. Da erinnern sich die Leute dran.
Ich will ihn gar nicht mit Cirundolo vergleichen. Mir ging es um Simeone und Mirko Slomka, deutscher B-Jugendmeister, Pokal, deutscher B-Jugend, Vizemeister 1993 mit Hannover 96, Co-Trainer unter Ralf Rangnick. Weiß nicht, also ich finde, da stellst du dein Licht ein bisschen unter den Scheffel, zumindest bis zum zweiten Stint. Ach, da hat er ja jetzt einen guten Kameraden, mit dem er sich darüber austauschen kann. Für mich tatsächlich die Wunschlösung, muss ich ehrlicherweise sagen, Lukas Kwasniok. Und diese Story, die Max schon skizziert hat, Markus Mann hat ihn nach Saarbrücken geholt, sind gemeinsam in die dritte Liga aufgestiegen. Sie haben das DFB-Pokalhalbfinale erreicht, 0:3 damals ausgeschieden gegen Bayer Leverkusen, sind gemeinsam dann gewechselt, leider in verschiedene Städte, muss ich dazu sagen. Auch damals hätte Lukas Kwasniok Hannover 96 schon gut zu Gesicht gestanden, wäre nur keine Lösung gewesen, weil Martin Kind ihn nicht gekannt hätte. So, von daher, jetzt wäre es, glaube ich, an der Zeit. Martin Kind hat ihn selber heute schon in der Zeitung erwähnt, das heißt, er kennt ihn, geht davon aus, dass er in die erste Liga wechseln möchte. Und ich sage euch eins, wenn man Martin Kind jetzt sagt, hey, Herr Kind, den quasi können wir kriegen. Es gilt aber, einen Kader aufzustellen, mit dem wir ihm den Aufstieg zumindest so leicht als möglich machen. Dann hat Markus Mann endlich mal Argumente, Martin Kind davon zu überzeugen, auch Geld zu geben und nicht nur teure Leihgaben wie Rabbi Matondo oder Noel Laseko zu holen, Kenneth Schmidt, die dann nicht spielen, sondern mit Lukas Kwasniok im Rücken hat er alle Argumente für das Sondervermögen jenseits von 10 Millionen, die dann einen Kader bauen könnten, mit dem 96 unter Lukas Kwasniok aufsteigen kann. Ich glaube aber, am Ende bleibt Lars Wahlemann, weil André recht hat, wir werden 4 Spiele gewinnen und werden dann nur ganz, ganz knapp am 3. Platz scheitern. Wir werden 4. werden mit 2 Toren Rückstand, also 2 Tore schlechtere Tordifferenz, werden wir 4. Das wird uns maximal an Ärgern. Es wird uns maximal ärgern. Und wir werden es richtig hassen. Es wird aber so sein. Und dann wird man dem Kind sagen, naja, so ein Erfolgstrainer können wir ja gar nicht.
Ich möchte nicht in dein Geschwurbel namentlich mit reingezogen werden, Tobi. Sei mir nicht böse. Dieses Hot Take kannst du gerne für dich reklamieren.
Du hast doch auch von vier Spielen gesprochen. Du hast vier Spiele und Aufstieg gesagt. Ich bin da realistischer.
Also ich.
Du hast vier Siege und Aufstieg
verzeiht. Ich wäre froh, wenn wir noch ein Spiel gewinnen, aber das ist auch völlig egal. Die Saison ist gelaufen. Das ist ja völlig irrelevant. Okay. Aber tatsächlich ist ja entscheidend, wie es nächstes Jahr aussieht. Und ich denke, du hast einen ganz entscheidenden Punkt gebracht. Die Frage wird sein, ob Trainer Kwasniok, Shirundulo oder José Mourinho, ist ja alles egal. Die entscheidende Frage wird sein, wird die finanzielle Schatulle aufgemacht? Ohne das sind wir froh im nächsten Jahr, wenn wir sicher auf Platz 10 einlaufen werden. Absolut. Wo wir uns dieses Jahr drüber ärgern. Und ich glaube, das muss in die Köpfe rein. Ob wir das können, ob die Kapitalseite dazu finanziell in der Lage ist, kann ich natürlich überhaupt nicht erkennen. Aber ohne das ist es egal, wer Trainer ist, brauchen wir uns hier gar keine Gedanken machen.
Aber quasi hat die besseren Chancen, das Kapital für Markus Mann freizuschaufeln, als ein Steven Shirundulo. Aber am Ende werden wir es sehen. Warum sind es irgendwie dann doch nur Namen, die wir alle schon gehört haben? Freunde da draußen, ich finde es total toll, wenn ihr auch kreative Ideen habt und die dänische, schwedische, polnische, weiß ich nicht, tschechische Liga scoutet nach den total tollen Trainertalenten. Meinetwegen können wir noch in die Landesliga Braunschweig gehen und können da nochmal gucken. Das Problem ist nur, ich sage euch eins, ein Trainer, den Martin Kind nicht kennt, wird er nicht verpflichten. Okay, jetzt sage ich mir verpflichten. Wird er nicht die Zustimmung geben, ihn zu verpflichten? So muss es ja ausdrücken. Das heißt, lasst uns realistisch bleiben. Und das sind, glaube ich, die drei Namen, unter denen es am Ende, wenn wir jetzt noch den Lars Ballermann dazunehmen, unter denen es am Ende ausgemacht wird. Und dann werden wir doch gespannt sein, wer hier Trainer wird und wer uns dann in die erste Bundesliga führt. So viel dazu. Breite raus. Die Trennung vom strengen Papa ist vollzogen. Und jetzt drücken wir doch Lars Ballermann, Schulle und auch Dirk Lottner alle Daumen. Und wie wir dann auf das Spiel gegen Köln gucken, was total spannend ist, wie ich finde, wir können überhaupt nicht beurteilen, wie die spielen. Also wir könnten zwar höchstens sagen, wie Lottner in der U19 spielen lässt, wie Schulz in der U17 spielen lässt. Total interessant. Wir gucken mal, wie wir glauben, dass die Profis am Sonntag auflaufen. Machen wir aber gleich. Nach einer kurzen Pause.
Hey, von da innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen.
Er war kein Lautsprecher, keiner, der ins Rampenlicht drängte. Aber als es wirklich zählte, trat er aus dem Hintergrund heraus. Helmut Rahn erschoss Deutschland zum ersten WM-Titel.
Deutschland ist Weltmeister!
Und Helmut Rahn fast am plötzlichen Ruhm zerbrochen. Sein Leben ist die Geschichte eines Helden wie der Willen, der ins Rampenlicht gezerrt wurde, aber eigentlich nur dahin zurück wollte, wo er ursprünglich herkam, in den Hintergrund. Hört die neue Folge der 100 Fußballlegenden. Helmut Rahn, der Mann aus dem Hintergrund, ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, und liebe HörerInnen, herzlich willkommen zurück zu Vorwärts nach Weite, 96 Podcast bei meinsportpodcast.de. Mama hat sich getrennt vom strengen Papa und jetzt müssen die Kinder alleine klarkommen. Haben jetzt eine Nanny und diese Nanny darf jetzt viermal am Nachmittag mit den Kindern spielen. Gucken wir also auf den ersten Spielenachmittag. Es geht gegen den 1. FC Köln. Köln kann glücklicherweise nicht den Aufstieg bei uns klar machen. Sie könnten es aber bei einem Sieg im nächsten Spiel. Die Kölner kommen mit einigen Fans nach Hannover. Alle in Weiß werden sie kommen. Es wird ausverkauft sein. Ja, was machen wir draus? Max, Barley jetzt, wie gesagt, mit seinem ersten Spiel als Cheftrainer. Das erste Spiel so als Co-Cheftrainer ging mächtig in die Hose. Ist aber auch schon ein paar Jahre her. Also ich meine, wir werden natürlich nicht sagen können, wie wird Bale spielen lassen. Wir werden nicht sagen können, wie werden wir taktisch ausgerichtet sein. Was wir aber sagen können ist, wie sollten wir es sein und wie würden wir es wünschen? Da würde ich mich freuen, wenn du uns da mal kurz deine Eindrücke mitteilst.
Ja, also Ballermann ist ja der Mannschaft mit den letzten Jahren immer recht nahe gewesen als Co-Trainer, unabhängig vom Trainer. Also ich glaube, er wird den Wünschen der Spieler gerecht werden. Also wir werden ein System sehen, was die Spieler kennen, was den Stärken der Spieler entspricht und die Schwächen kaschiert. Und ich glaube, dass wir da aber keinen so mutigen und intensiven Ballbesitzansatz sehen werden und auch kein intensives Pressing, sondern ich glaube, das wird ein sehr, sehr ambivalenter, defensiv orientierter Ansatz, um eben die Gefahr zu minimieren, da irgendwie abgeschossen zu werden vom 1. FC Köln. Und ich glaube, dass man da halt eher ambivalent bleibt und einfach versucht, die Saison irgendwie ruhig zu Ende zu spielen, sich vielleicht noch irgendwie 5 bis 6 Punkte zu verschaffen, um zumindest in die Top 6 zu kommen, weil das aus Sicht der TV-Gelder, aber auch aus Sicht der Attraktivität für die nächsten Trainer und auch die kommenden Spieler die sich vielleicht nicht so mit zweiter Bundesliga befassen haben, natürlich einen anderen Eindruck findet. Wenn da jetzt ein Spieler kommt und der sieht, hey, Hannover war letztes Jahr auf Platz 10 oder Hannover war auf Platz 5, finde ich das schon einen entscheidenden Unterschied. Und ich hoffe, dass einfach die Spieler vielleicht ein bisschen befreiter spielen und nicht mehr so unter Druck sind, weil das ja schon, es war ja schon sehr, sehr bemerkbar die letzten Wochen, wie die Spieler teilweise gescheitert sind an dem Druck. Und das finde ich schade und ich habe das Gefühl, dass wir jetzt vielleicht das Potenzial haben, ein bisschen mehr Spaß am Fußball zu haben.
Ja, das ist noch relativ vage, André. Vielleicht hast du auch eine Idee. Wie wünschst du dir? Wie wünschst du dir das 96-Spiel?
Ich bin noch völlig perplex. Ich frage mich, welcher Druck? Wo hat es denn den Druck gegeben? Und das Zweite, was ich mich frage, ist, wen interessiert das denn, wenn wir einen Trainer hier überzeugen mit unseren geilen Visionen und unserer großen offenen Schatulle, ob wir Sechster oder Zehnter waren? Ich glaube, das ist völlig irrelevant. Aber zum Thema...
Spieler hat Max ja auch
Spieler gesagt.
Spieler hat gesagt, ne?
Ja, auch die Spieler, dann zahlst du halt 30 Euro, 20 mehr, dann geht das auch. Und ein großes Eis. So, jetzt mal zu Köln. Es ist total beschissen, dass die jetzt genau in diesem Moment kommen, weil sie gehören natürlich zu den stärkeren Mannschaften der zweiten Liga. Und das Problem ist, dass da die Hütte voll ist. Es ist hoffentlich dann auch noch gutes Wetter. Das heißt, es wäre eigentlich perfekt, um so mal einen kleinen Aufbruch. Ich erinnere mich da an die Stendel-Abstiegssaison, wo zwar alles gelaufen war, ich meine, wir steigen jetzt Gott sei Dank nicht ab, aber wo alles gelaufen war, aber man trotzdem noch mit guter Laune und Offensivfußball die Saison zu Ende gebracht hat. Das fände ich, wäre jetzt der richtige Weg. Jetzt muss man sich halt überlegen, da haben wir ja unterschiedliche Ideen. Max hat das Konzept defensiv 0-0-1-0 und hoffentlich noch ein paar Punkte mitnehmen, um die Saison irgendwie noch auf Platz 6 zu retten. Das verstehe ich. Wäre gar nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, mehr oder weniger Hurra-Fußball, falls möglich, um die Zuschauern was zu geben, was zurückzuzahlen nach einer echten Seuchensaison für die Zuschauer. Oder dass man sich überlegt, wir gucken uns jetzt ganz genau an, welche Spieler haben die Klasse, im nächsten Jahr im Kader zu sein. Denn mit Max seiner Taktik sehen wir ja auch Spieler im Kader, die im nächsten Jahr nicht mehr bei uns sein werden. Und da frage ich mich, ist das noch ein Mehrwert für die letzten vier Spiele für ein paar TV-Gelder? Ist eine schwierige Abwägungssituation. Ich gehe davon aus, dass Köln uns leider zu Hause besiegen wird. Und dementsprechend tendiere ich für jung und frisch und hoffe, dass wir viele junge Spieler sehen, die wir im nächsten Jahr brauchen werden. Obwohl an, ich glaube tatsächlich, dass Max recht haben wird.
Ich muss aber eins dazu sagen, André, du hast schon 2-0 getippt. Ich verstehe gar nicht, wie du jetzt von einer Niederlage reden kannst. Ich habe schon notiert. Ich habe 2-0 schon notiert.
Mit seinem defensiven Ansatz hat mich Max überzeugt, dann wird nichts.
Ihr habt 2-0 schon notiert, André, da kommst du jetzt nicht raus aus der Nummer. Aber
ich hab ja gedacht, dass hier Soleimani hier hochgezogen wird und erstmal zwei Buden für uns macht, aber das scheint
dann nicht hätte, der Fall zu ja, sein. Dann hätte Stendel wahrscheinlich Trainer werden müssen. Ich schiebe ja noch so ein bisschen auf Dennis Fusser, weil wie gesagt, die Saison in der U19 ist vorbei. Befürchte aber, auch das wird nicht passieren. Bei Köln können wir sagen, ist zumindest ein Ex-96-Spieler nicht spielfähig, das ist Linden Meiner, der wird erst im Spiel gegen Regensburg danach erwartet. Timo Hübers hat eine klare Ansage gemacht, die wollen hier gewinnen. Und er freut sich auf die Gästekabine. Freu dich mal auf meine Pfiffe, du Pisser. Ja, er muss sich dazu
mal ganz ehrlich sagen. Die müssen übrigens gewinnen, ne? Also die haben Druck, weil Max vorhin Druck gesagt hat. Wenn man sich die Tabelle anguckt, Köln muss auch ganz vorsichtig sein. Genauso wie Hamburg. Das kann ja auch noch mal ganz schnell in eine falsche Richtung kippen.
Deswegen für mich steigt Hamburg auch nicht auf. Ja, für mich steigt Hamburg auch nicht auf.
Mutiger Take, Tobi. Mutiger Take.
Absolut. Ich muss da wahrscheinlich, ich tue ja jede Woche hier Buße. Von daher ist es total egal. Es ist also mein Job hier quasi, mutige Takes zu machen. Nein, aber jetzt mal ganz im Ernst. Köln kann uns halt überhaupt nicht ausrechnen. Also Köln muss natürlich dann auf ihr Spiel müssen die sich konzentrieren, weil die haben keine Ahnung, so ähnlich wie wir, wie 96 auflaufen wird. Ich gehe davon aus, dass natürlich jetzt keine großen Experimente gemacht werden. Also man holt jetzt nicht nochmal 5 Spieler aus irgendwelchen U-Mannschaften zusammen und sagt, komm jetzt volle Pulle nach vorne. Das wird man, weiß Gott, nicht tun. Das ist auch, wäre auch nicht vernünftig, denn um Andres Frage zu beantworten, ja, das sind die TV-Gelder wert. Das ist die bessere Platzierung wert und das ist dann auch tatsächlich, wenn es gar nicht mal nur in Deutschland sein muss, da guckt schon mal ein Spieler drauf, ob du Zehnter oder Fünfter bist, macht einen Unterschied. Also das ist doch okay. Und da ist dann die 30 Mark 20, könnten wir ja lieber sparen. 12-mal und dafür einfach eine bessere Platzierung haben. Ja, von daher sollte es jetzt schon darauf ankommen, dort möglichst erfolgreich zu spielen. Und ich halte die Mannschaft für so charakterlos, ich möchte das so deutlich sagen, dass es mich nicht wundern würde, wenn die Köln völlig überrennen. Also da muss man ganz klar sagen. Und wenn es dann so ist, dann feiere ich die nicht. Das sage ich auch ganz deutlich. Weil die haben jetzt Breitenreiter auf dem Gewissen und sie haben Leitl mit auf dem Gewissen. Dass die sich beide selbst.
Wir haben unseren Aufstieg auf dem Gewissen.
Das am Ende, pass auf, und das wird es dann sein. Wenn die nämlich jetzt wirklich sich total anders präsentieren, befreit aufspielen, dies, das, jenes, schön kombinieren, zur Co-Trainerbank laufen, Bahlemann, Lottner und Schulz küssen nach jedem erfolgreichen Pass, dann können die von mir aus alle ihr Trikot sofort ausziehen und verschwinden. Weil dann haben die nämlich den Aufstieg auf dem Gewissen. Ganz so sieht's aus. Aber ich bin davon sogar überzeugt, dass es so sein wird. Wir werden ein komplett anderes 96 sehen als in Karlsruhe, als in Darmstadt, als gegen Elversberg. Wir werden ein komplett anderes 96 sehen als in Braunschweig und gegen Braunschweig. Und das werde ich denen übel nehmen. Aber wie sie spielen, wir können ja mal drüber nachdenken. Also Max, du hast gesagt, es wird eine Taktik sein, in der sie sich wohlfühlen. Dann spielen wir Viererkette.
Denk Davon ist aus. Also ich denke, dass wir ganz klassisch beim 4-4-2 bleiben. Mein Wunsch wäre natürlich Halstenberg Linksverteidiger zum Beispiel, aber ich glaube, das wird nicht passieren.
Das wird auf keinen Fall passieren.
Ich denke, Halstenberg wird in der Innenverteidigung bleiben. Ansonsten denke ich mal, dass wahrscheinlich die formstärksten oder vielleicht auch eingespieltesten Spieler spielen. Also Neumann, Tomiak, Moroja, Kunze, Enzo, Doppel-8. Wenn Nicolo fit ist, dann gemeinsam mit Nielsen vorne, Rochelt und eine Entscheidung zwischen Lee oder Gindorf. Also ich glaube, es wird keine Experimente geben, dass wir jetzt, weiß ich, wieder Dovik sehen sollten, weil er den Verein ja sowieso verlassen wird.
Der wird nicht spielen.
Und ich glaube auch, dass Max Christiansen nicht spielen wird. Also ich glaube, die Elf bildet sich recht, ja, recht simpel eigentlich von selbst auf.
Aber wenn du sagst, du willst Halstenberg links sehen, es wird aber nicht passieren und nennst aber dann Tomiak.
Ja, dann wird auf jeden Fall. Ja, also ich mache das abhängig davon, ob Halstenberg nächstes Jahr hier ist oder nicht. Das weiß ich ja nicht. Ich würde es abhängig davon machen. Okay.
Dann würde ich aber auch Neumann nicht aufstellen. Da würde ich nämlich Tomiak und Knight spielen lassen.
Ja, kann man auch machen. Also Tomiak
und Knight
auch eine Option. Also ich würde jetzt die Spieler einspielen miteinander, die nächste Saison auf jeden Fall hier spielen werden. Und das ist, glaube ich, das Sinnvollste, weil du den Spielern jetzt in einer Wettbewerbssituation ohne Druck bieten kannst, hey, das ist euer Umfeld für nächste Saison. Lernt miteinander klarzukommen und versucht ein bisschen eure Abläufe mit reinzubekommen und so. Und ich glaube, es ist sinnvoll, Tomiak, Knight, Zieler hinten spielen zu lassen, um einfach ein bisschen eingespielter reinzubekommen.
Dann auch für Cirundolo. Du hast gesagt, Cirundolo steht eher auf die physischen, auf die.
Ja, auf die athletischen, physischen Zweikampfstarken.
Ja, das heißt, Knight ist das klassische Beispiel dafür, mit dem Ball am Fuß, um Himmels Willen. Also Hauptsache, außer er hat ihn am Fuß, weil er gerade gegrätscht hat. Und auch ein Boris Tomiak hat jetzt hier zumindest, der ist schon stärker. Nee, okay, das muss, aber ist auch physisch und athletisch.
Aber es ist auf jeden Fall.
Ist nicht der mit dem Vertikalpass. Also
ja, richtig.
Aber Knight ist doch nicht physisch und athletisch, Freunde. Was ist jetzt? Reden wir gleich.
Ja, also er ist physischer und athletischer, als er spielstärker ist. Weil spielstark ist er unter keinen Umständen.
Das bin ich auch. Ich bin auch physischer und athletischer.
Er ist jetzt nicht die 2,10 Meter und 1,10 Meter breite Kante, aber er ist auf jeden Fall physisch stärker als spielstark. Also muss man ganz ehrlich sagen. Und athletisch ist er schon. Also Tomiak ist dann eher der physisch starke. So. Und Knight ist der athletisch spritzige, zweikampfstarke Innenverteidigung. Deswegen, das wäre für mich auf jeden Fall die Innenverteidigung, muss ich ganz klar sagen. Und na klar,
Moroja ist logisch. Ich Neumann schon jetzt.
Okay, schade.
Passiert. Vielleicht kriegen wir einen besseren Neumann bald.
Absolut. Eben, wer weiß das schon. Moroja für mich natürlich auch rechts und Brooklyn Ise links. Der muss wieder spielen. Der hat das auch gut gemacht und diese Entscheidung, ich möchte André Breitenreiter, dafür muss ich mal auf Schützenfest nach Alphenbüchen gehen. Also ich möchte diese Entscheidung erklärt bekommen, warum Brooklyn Ise und dann das muss ja relativ kurzfristig entschieden worden sein, denn er ist ja nicht mal zu U23 geschickt worden. Ja. Das wüsste ich schon
gerne. Das hat mich so ein bisschen an so Schulzeit erinnert, auch so bei Jessica das Vorhaben, wenn der Lehrer dem Schüler eine schlechtere Note gibt im Halbjahr als Motivation.
Fürs nächste Jahr.
Also ja, du hättest eine 2 verdient, aber ich gebe dir mal eine 3, damit du nächstes Jahr besser dabei bist. Also
absolut.
So ein bisschen das Gefühl, was ich bekommen habe bei der Entscheidung. Und das fand ich.
Ja, aber du gibst ja nicht dem Fünferkandidaten Wodwig dann eine 2, um ihn nochmal deutlicher zu motivieren.
Das
ist
ja
nur auch.
Ja, das ja, ja, eben. Also, es
also ist der
ja
so gute bisschen, Pädagoge nicht, André. Aber der
Lehrer. Kann ich sagen, sowas macht man nicht, wirklich nicht.
So der Referendar denkt sich vielleicht, das ist eine coole, hippe neue Methode. Ja,
aber der hätte dann Mädchen links hinten gespielt. Also von daher, also, das können Referendare dann ganz gut, aber das Gefühl ist auch zu weit.
Diese Wertung verstehe ich nicht, aber das lassen wir jetzt auch am besten sein. Okay, also dann na klar, Kunze und Leopold würde ich zum Beispiel nicht machen. Tatsächlich, ich würde jetzt mal Aseko spielen lassen.
Der wird aber nicht hochgezogen werden. Also ich bezweifle, dass der
hochkommt
und direkt
in die Startelf kommt.
Ja gut, okay, kannst du in deinem Kopf machen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Genau, aber ich wünsche mir was. Also für mich, wie gesagt, Zieler, Moroja, Tomiak, oder Knight, Tomiak und
Eze. Aber hinten ist relativ alternativlos, weil wir nun wirklich kein breites Personal da haben. Also wir reden ja nicht über die Finn Arkenbergs und Co's, die wir mal in den letzten Jahren noch drüber gesprochen haben. Von daher, viel interessanter finde ich, ist ja vorne, weil mit der Argumentation von Max könnte man ja nicht nur sagen, dass man auf die baut, die hier im nächsten Jahr spielen, sondern dass man sich auch die nochmal anschaut, die hier vielleicht oder eben vielleicht auch nicht nächstes Jahr hier nochmal spielen. Ah, also mal Vogelsammer.
Also Vogelsammer und Nielsen.
Haben wir den schon abgeschossen? Also wenn es nach mir geht, ja, aber ich meine,
das,
wenn der
das
noch
Problem ist, hat,
dann muss der mal liefern.
Na, er hat, also, man muss ihm ja eins lassen, er hat schon auch Licht. Er hat schon auch Licht. In dieser Rückrunde war es relativ wenig Licht, aber auch wenig Chancen. Also ich bin nicht abgeneigt. Also
um Gottes Willen, Tobi.
Warte doch.
Du willst kurz mit Andreas Vogelsammer verlängern. Du willst Vogelsammer einen weiteren Vertrag bei Hannover 96
geben. Nein, ich möchte gucken, ob er es packen könnte, einen weiteren Vertrag zu bekommen.
Also die Samples der letzten 9 Monate hätten mir gereicht, um zu sagen, er wird es auf jeden Fall nicht packen.
Ist okay, das darfst du so sehen. Also nochmal, aber erstmal bin ich ja noch bei Aseko und bei Leopold. So, dann lasse ich tatsächlich Remy Matondo starten. Ich will jetzt mal, dass der den Startelf-Einsatz kriegt. Und natürlich lasse ich Kolja Uden starten. Und dann ist für mich der Sturm Vogelsammer und Gindorf. So ehrlich bin ich.
Ja gut, okay. Also das finde ich eine berechtigte Sichtweise auf die Dinge, muss ich sagen.
Und wenn dann Vogi nicht funktioniert, muss Gindorf bleiben. Ich möchte diesen Spieler haben, der um den zentralen Stürmer drumherum spielt. Und dann kommt halt Resoldi von der Bank. Dann kriegt er noch eine Aspirin, damit die Kopfschmerzen ganz weg sind. Und dann ist gut, dann läuft das. Und dann gewinnen wir natürlich 4-1. Das ist mein Tipp tatsächlich, 4-1.
Okay, mein Tipp ist, wir werden 0-0 spielen.
Ach, ja gut, jetzt spielst du nur mit einem Stürmer oder wie spielst du?
Nee, ich spiele mit Nicolo und Nielsen.
Nicolo und Nielsen. Und André, du wolltest Vogelsammer auch spielen lassen und wen noch?
Das will ich auf gar keinen Fall, aber da ist
das hast du doch gerade noch gesagt, du kannst dir doch nicht alle 2 Minuten schon widersprechen.
Wenn man im nächsten Jahr den noch im Kader haben will, ich meine, dann muss man sich überlegen,
ja, dann muss man ihn testen. Qualität.
Ja, genau. Oder bis jetzt hat er ja bei allen Trainern immer mal wieder Phasen gehabt, wo er ja auch vertrauenswürdig auf den Platz geschickt wurde, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber es hat ja offensichtlich geklappt. Und Tresoldi wiederum hatte bei beiden Trainern Phasen, wo er auf einmal nicht mehr auf dem Feld stand. Also auch das muss man ja mal sehen.
Wer spielt denn jetzt?
Vorne drin, wer ist mir scheißegal, Hauptsache Gindorf und Tresoldi.
Okay, gut. Gindorf sind wir uns also da schon mal einig.
Und drumherum ist mir egal. Aber Gindorf und Tresoldi sind für mich die einzige Chance, nächstes Jahr aufzusteigen im Übrigen. Und zwar nicht, weil wir die teuer verkaufen, sondern weil wir die zu einer Stärke führen. Ich glaube, Hannover 96 hat nur eine Chance im nächsten Jahr, wenn zum Beispiel ein Yannick Rochel in die Form kommt, dass er eben einem Stürmer, Tresoldi, wie auch immer, halt seine 6, 7, 8 Tore auflegt, also über die Saison gesehen, und ein Gindorf auch eine tragende Rolle bekommt. Ob er die wirklich einnehmen kann, weiß ich nicht. Aber das muss sein, weil solche Spieler kannst du dir nicht kaufen. Das Geld haben wir nicht.
Rochet, Wörl, Gindorf werden ein gutes offensives Mittelfeld sein. Da macht ihr mal keine Sorgen. Ein Tresoldi wird verkauft werden, ein Enzo Leopold wird verkauft werden. Und diese gilt es dann zu ersetzen. Aber das machen wir später mal irgendwann. Okay, aber André, das hast du schon mehrere Tipps hier von dir gegeben. Jetzt leg dich mal auf einen fest. Ich habe 2-0 notiert. Soll ich den stehen lassen oder was gibt's da?
Nein, wir gewinnen das nicht. Sorry. Also dann, wenn wir das gewinnen würden, wäre ich ja bei dir. Dieser charakterlose Haufen, dann müsstest du für mich mitpfeifen, bitte.
Ja, nein, tue ich.
Nein. Köln gewinnt das ganz locker, flockig 3-0 oder 4-1. 3-0, ich sag 3-0.
Gut, das heißt also, André Tipp 0-3, Max Tipp 0-0, ich 4-1. Hörst du die ganze Bandbreite heute mal dabei? Und ich halte sie wirklich, aber ich tippe nicht 4-1. Ich will das nochmal kurz erklären. Hier nicht nach dem Motto, jetzt glaubt er wieder 96, so geil. Nein. Ich glaube genau das Gegenteil. Ich glaube, dass diese Mannschaft wirklich ein hinterletzter Haufen ist. Es tut mir leid, dass ich das so deutlich sagen muss. Ich bereue das auch, vielleicht jetzt schon, aber ich sehe es so. Und dann will ich auch dazu stehen. Und deswegen glaube ich wirklich, dass die jetzt befreit, ja, aber nicht befreit, weil sie keinen Tobi. Aufstiegsdruck haben. Befreit, weil sie schon wieder ihren Willen bekommen haben. Und jetzt zeigen sie, weil sie jetzt nämlich zeigen wollen, dass sie es können. Jetzt will jeder Einzelne zeigen, dass er es kann, um einen besseren Vertrag entweder hier oder woanders zu bekommen. Und deswegen werden sie das tun und das macht mich jetzt schon wütend, André.
Ich wollte jetzt den Witz machen, jetzt kommt er ein bisschen versetzt, ist nicht mehr so cool. Vorhin muss man sich vorstellen, wäre besser gewesen, aber dann ich glaube, die 80er haben gerade angerufen und wollen deine Metaphern wieder haben. Der hinterletzte Haufen, was ist das denn? Wo hast du denn den jetzt rausgepoolt? Der hinterletzte Haufen. Der ist schön. Können wir das in den Folgentitel einbauen?
Eher nicht. Das heißt, ich überlege nochmal. Okay, wie auch immer. Also eins noch ganz wichtig, da es sehr voll wird, bitte kommen frühzeitig, 11.30 Uhr öffnen die Stadiontore, am besten mit ÖPNV anreisen. Dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und dann genießen wir doch alle einen wunderschönen Fußballnachmittag im Niedersachsenstadion bei, wie ich glaube, tollem Heimsieg und schönem Wetter. Und dann werden wir uns auch freuen, in der nächsten Woche wieder darüber zu sprechen, was das für ein hinterletzter Haufen ist. In diesem Sinne, 96 Allee und bis bald.
Ich hoffe, es hat euch auch so gut gefallen wie mir. Dann bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Linke.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.